Too Many Miracles. Ich bin ja immer oft noch auf der Suche nach einem, meinetwegen auch Miracle, aber vielleicht nach einer wissenschaftlichen Erfindung, eine Stunde so zu dehnen, dass man Inhalte für 2 Stunden senden könnte. Aber es ist leider nicht zu überlisten. Die Zeit, die Zeitraumkoordinaten sind für uns alle jetzt hier konstant. Auch wenn es im Oktober 5 Ausgaben des Radio 1 Medienmagazin zu hören gab, hatten wir dennoch nicht genug Platz für alle wichtigen Medienthemen, die im Oktober die Runde machten. Aber dafür haben wir ja schon seit mehreren Monaten Daniel Fiene und Herrn Pähler. Die zwei fassen wie gewohnt die Themen zusammen, die durchs zeitliche Medienrost fielen.
Hallo Brandenburg, ich bin Daniel Fiene.
Hallo Berlin, ich bin Herr Pähler. Im Oktober ist heftig über die RTL2-Sendung Tatort Internet diskutiert worden. Das ist die Sendung, die Stefanie zu Guttenberg, also die Frau des Verteidigungsministers, zum Teil mitmoderiert. In diesem Format werden potenzielle Kinderschänder mit versteckter Kamera gestellt.
Im Oktober kam es zu mehreren Zwischenfällen, obwohl RTL 2 die gestellten Personen verpixelt und angibt, die Persönlichkeitsrechte zu wahren, konnte die volle Identität mehrerer Personen von den Zuschauern im Internet recherchiert werden. Dabei handelte es sich im einen Fall um den Leiter einer Jugendeinrichtung, der daraufhin für ein paar Tage von der Bildoberfläche verschwand.
Deutliche Worte fand dann im vergangenen Monat auch Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schneider. Narrenberger, Zitat, über Schuld und Unschuld entscheiden unabhängige Gerichte nach den Regeln des Strafrechts, nicht reißerische Sendeformate nach den Regeln der Quote. Lob für Tatort Internet kam übrigens vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Der Verband fordert nämlich, dass auch ARD und ZDF ähnliche Formate zeigen sollen.
Tatort Internet wird jetzt von der zuständigen Medienaufsicht unter die Lupe genommen. Die Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien prüft, ob die Persönlichkeitsrechte, der Jugendschutz und die journalistischen Grundsätze gewahrt bleiben.
Kommen wir zu dpub.org. Das ist im Grunde eine Art Piratenplattform im Internet, aber auch der Versuch, Tagesschau-Inhalte am Leben zu erhalten, die wegen des 3-Stufen-Tests aus dem Netz genommen werden mussten.
Ja, denn genau diese Inhalte haben Aktivisten auf dpub.org veröffentlicht. Der für die Tagesschau verantwortliche NDR will gegen das Angebot mit allen juristischen Mitteln vorgehen. Und jetzt im Oktober gab es einen größeren Ausfall dieser Seite. Sie war für mehrere Tage nicht erreichbar und dieser Ausfall war aber auf einem technischen Defekt zurückzuführen und das war keine Konsequenz eines juristischen Vorgehens.
Wir haben mit der NDR-Rundfunkratsvorsitzenden Dagmar Gräfin Kersenbrock gesprochen. Ihr Gremium hatte entschieden, welche Inhalte von tagesschau.de gelöscht werden müssen. Sie findet es aber gut, dass sich Nutzer im Netz jetzt für die Inhalte wieder stark machen. Einmal durch einfache Kommentare, aber spätestens durch Angebote wie dpub.org sollte zum Nachdenken angeregt werden.
Plötzlich melden sich die, die es genutzt haben und sagen, wir wollen das eigentlich wieder haben. Es ist eigentlich unser Eigentum, wir haben es mit Gebühren bezahlt. Warum ist das eigentlich weg? Warum ist es uns weggenommen worden? Es hat doch niemand davon auch einen wirtschaftlichen Nutzen. Und insofern muss man sich ja überdenken auch, was man dort macht und vielleicht muss auch der Gesetzgeber überdenken, ob das Verweildauerkonzept, so wie es uns vorgeschrieben ist und wie es jetzt solche Angebote wie dpub.org einfach aussteuern, weil sie dann die Dinge, die rausgenommen werden aus dem Netz, einfach wieder ins Netz stellen, nur unter einer Adresse, inwieweit möglicherweise ein solches Verweildauerkonzept neu zu überdenken ist. Aber das ist eine Frage der Politik.
Ende Oktober hat dpub.org übrigens noch einen draufgesetzt. Das Archiv der gelöschten Future Zone vom österreichischen ORF wurde auch veröffentlicht. Wir haben im Oktober ein spannendes Projekt beobachtet. Eine Gruppe von Journalisten organisiert im Internet ein neues Journalismus-Lehrbuch, welches erklären soll, wie der Alltag in den inzwischen voll digitalisierten Redaktionen durchgeführt werden kann.
Mit dabei sind unter anderem Richard Gutjahr vom Bayerischen Fernsehen, Inge Seibel von den Hörfunkern der Bundeszentrale für politische Bildung, Dirk von Gehlen, Redaktionsleiter von jetzt.de der Süddeutschen Zeitung und Professor Ralf Hohlfeld von der Universität Passau.
Ja, und Sie folgten der Idee des Journalisten und Dozenten Christian Jakubetz.
Es ist so, dass tatsächlich viele Lehrbücher seit 1970 auf dem Markt sind und es ist auch tatsächlich so, wie Sie sagen, sie sind nicht falscher geworden, aber sie werden auch nicht richtiger und ich glaube, der entscheidende Haken bei den meisten dieser wunderbaren Lehrbücher ist einfach, dass sie die Entwicklung, die wir in den letzten Jahren im Journalismus mitbekommen haben, nicht berücksichtigen. Sprich Digitalisierung, Online, all diese Geschichten, die sie ja auch in Was mit Medien und als Podcast jeden Tag wunderbar anbieten, das alles ist da nicht berücksichtigt. Und ich habe sehr viele Gespräche gehabt mit Journalisten, Schülern, mit Studenten, mit Volontären und von all denen kamen irgendwie die Aussagen, naja, also das, was in den Büchern steht, das ist alles schön und gut und ich weiß jetzt auch, wie man eine Überschrift macht und einen Vorspann schreibt, aber wie Journalismus im Jahr 2010 gehen könnte, das weiß ich eigentlich nach der Lektüre nicht.
Wenn Sie das Projekt verfolgen wollen, suchen Sie bei Facebook nach ein neues Buch für neue Journalisten. Wir erfahren jetzt mehr über Zensur, denn den ganzen Monat über waren Journalisten aus aller Welt zu Gast beim Goethe-Institut und haben an dem Projekt Antenne Deutschland teilgenommen.
Die jungen Journalisten haben auch den RBB besucht und dabei das Mediensystem in Deutschland kennengelernt. Unter den Journalisten war auch Su Chen aus China. Die Printjournalistin arbeitet bei einem Magazin mit dem Namen Vista. Und sie hat uns nicht nur verraten, dass sich Vista den deutschen Stern zum Vorbild genommen hat, sondern auch, wie Zensur in Peking funktioniert.
Jeder Staat hat eine Agentur für Zensur. Obwohl es gibt viele private Medien, zum Beispiel Zeitungen und Zeitschriften in China, aber alle Zeitungen und Zeitschriften werden vorher von einer Agentur der Staat vorgelesen. Beispiel Friedensnobelpreis. Jetzt ist nicht nur Friedenspreis. Alle über Nobelpreis ist verboten. Ich hoffe, dass wir später mehr Freiheit haben.
Da sehen wir wieder mal, dass die Freiheit der Medien eben nicht selbstverständlich ist. Im Oktober fanden viele Medienkonferenzen statt und auf allen, die wir besucht haben, stellten wir eins fest. Printleute schwören auf das iPad und auf die Apps.
Werden die Apps vielleicht völlig überschätzt oder gar überhyped? Um die Branche jetzt ein bisschen zu erden, lassen wir Lorenz Marol zu Wort kommen. Er ist ja Chefredakteur vom Tagesspiegel und warnte Ende Oktober in Berlin davor, in den Apps das alleinige Allheilmittel für Verlage zu sehen.
Und auch beim Thema Paid Content im Netz sollen die Verlage genau überlegen, so Marold.
Es gibt ja genug Zeitungen, die das versucht haben und eigentlich sind alle bisher auf die Nase gefallen damit. Es gibt also ganz seltene Ausnahmen und meistens stellt sich dann heraus, dass diese seltene Ausnahme auch eine ziemlich seltsame Buchführung hat. Man muss sich ja auch überlegen, was hat man so besonders anderes anzubieten als jemand anders, der es umsonst anbietet. So, und wenn wir ehrlich sind, so originär ist der Inhalt keiner Zeitung. Und einzelne Dossiers sind vielleicht so besonders, ja, wenn man sie gut bewerben könnte, dass man sagt, dafür gebe ich jetzt mal extra Geld aus. In der Regel sind die Zeitungen sich zu ähnlich.
Zum Schluss möchten wir Sie noch in Sachen Konstantin Neven-Dumont auf den neuesten Stand bringen. Vor einer Woche war ja hier von einem kuriosen Fall zu hören. Es ging um hunderte ominöse Kommentare, die mit Hilfe dutzender falscher Identitäten aus dem Büro des Kölner Verlegers im Blog des Medienjournalisten Stefan Niggemeier abgegeben worden sind.
Jetzt ist raus, dass Konstantin Neven-Dumont doch in der Geschäftsführung von Dumont Schauberg bleibt. Das schreibt er in einer Mail an die Süddeutsche Zeitung und in einem Gastbeitrag der Kolumne Altpapier auf evangelisch.de kündigt er gar an, selbst einen Blog zu starten.
Vielleicht können wir schon darüber im kommenden Rückblick dann auch berichten. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine mediale Zeit.
Und ich wünsche Ihnen jetzt schönes Weiterhören mit den Nachrichten und der Dancehall. Und natürlich auch noch möchte ich gerne einen Hinweis loswerden.
Schön,
schön, schön, schön.
Schöner. Die schöne Party. Präsentiert von Radio 1.
I feel like having a party tonight.
Schön tanzen auf vier Floors in der Kalkscheune. Yeah.